Hallo.
Hi. Na? Wie
Na?
geht's euch? Wie geht's dir?
Gut. Ich fand jetzt übrigens schon wieder, dass du in deinem ersten Ton jetzt irgendwie krank geklungen hast. Ich hab's
Echt? Oh,
gerade, als ich Charlotte
sag das
angerufen habe,
nicht!
gerade, als ich Charlotte angerufen habe, hat sie auch so ein Na gemacht und ich so, oh, Charlotte ist krank. Aber bist du nicht. Dir geht's gut, du
Das,
bist
nee,
gesund.
mir geht's gut und ich hoffe, es bleibt auch so. Also, es wäre jetzt wirklich der beschissenste Zeitpunkt überhaupt, um krank zu werden. Also, jetzt bis in 3,5 Wochen, wo mein Wettkampf ist, wäre der beschissenste Zeitpunkt. Und danach dann nochmal der andere. Ich will einfach nicht krank werden. Was soll ich sagen? Ich habe Wettkämpfe. Das soll mein Körper gefälligst lernen.
Warst du nicht vor deinem letzten Wettkampf so super krank?
Ja.
Oh.
Deswegen. Und da dachte ich auch schon so, oh, und wenn ich nicht krank gewesen wäre, was hätte ich alles erreichen können? Ich wollte nach den Sternen greifen. Und diesmal denke ich ja auch, ne, also diesmal werde ich alles auf die Plattform bringen, was ich überhaupt kann. Und wenn ich dann wieder krank werde, ey, nee,
Nee,
einfach nein. Ich glaube, ich muss
machen wir
Tobi auch
nicht.
einfach verbieten, zur Schule zu gehen, oder? Weil
Ich
es ist
denke.
ja.
Ich finde, dass er auch mal ein Opfer bringen kann für
Ja,
deinen
irgendwann geht es auch mal um
Wettkampf.
mich, würde ich sagen.
Ja. Und ich finde, ein Wettkampf ist auch durchaus so wichtig, dass dein Freund einfach seinen Job
Ja.
mal pausiert. Er kann ja so ein Sabbatical Week oder so nehmen, 3 Wochen.
Du, weißt du, was er in seiner Freizeit macht, ist mir egal. Aber ich muss einfach darauf achten, dass ich gesund bleibe.
Ja, bei uns sind ja die Bazillen eingezogen und ich call das jetzt einfach mal, dass am Freitag, wenn diese Folge rauskommt, ich wahrscheinlich krank sein werde, weil mein Freund krank ist. Und das ist halt auch was. Mein Freund hatte jetzt so innerhalb einer Woche so 3 soziale Großevents, wo er halt irgendwie immer hingegangen ist. Er war auch in der Kneipe einmal, wo ich ja schon immer denke, Bazillenschleuderigkeit.
Ja.
Und jetzt ist er super krank und ich so, toll. Ich verlasse das Haus nicht und ich werde jetzt hier secondhand krank werden, wahrscheinlich. Und ja, so mittel.
Ja, ist aber auch krass, ne? Er arbeitet ja eigentlich im Homeoffice und dann geht er einmal raus und dann ist er so, flupp, eine
Ja, wir
Bazille hat ihn
beide.
getroffen, an der Nase dran.
Ja, man muss sagen, also ich werde ja eigentlich echt nicht oft krank und er eigentlich auch nicht. Also letztes Jahr hatten seine Eltern, glaube ich, zweimal Corona und er war zweimal da, während das so war und er hatte dann nichts und es ist auch nichts passiert. Aber irgendwie, ja,
Also
naja.
mein Lucky Strike, was das Gesundsein angeht, ist ja komplett vorbei. Ich war ja eigentlich eine, also man könnte schon sagen Wonder Woman, was das Thema angeht. Ich war einfach nie krank, sodass ich erinnere mich so gut irgendwann mal mit 7 oder so, habe ich zu meinem Vater gesagt, ach Manu, alle anderen Kinder sind immer krank, ich will auch mal krank sein. Weil ich halt gedacht habe, naja, dann bleibt man halt zu Hause und kann dann Fernsehen und so. Mich hat es gestört, dass ich nie krank bin. Also in der Schule war krank sein für mich so ein bisschen so ein Goal, weil ich ja nicht hätte hingehen müssen. Und das hat sich relativ lange gezogen, also bis zum Ende meiner 20er, beziehungsweise eigentlich bis 30. Und dann war ich letztes Jahr, was, 3 oder 4 Mal krank und davon 3 Mal in einem sehr kurzen, also zwischen August und Dezember war ich 3 Mal krank, was halt absurd einfach nur ist. Das heißt, offensichtlich habe ich meine Superkraft eingebüßt und jetzt gehöre ich auch zu den Leuten, die sage, fuck, ich darf nicht krank werden, wo ich früher mal gesagt habe, huste mir in den Mund, ist mir doch egal.
Jetzt hatte ich gerade ein sehr ekliges Bild im Kopf. Das
Verstehe ich
Ding
gar
ist,
nicht.
so richtig krank bin ich eigentlich auch nie. Also ich hatte letztes Jahr, Anfang Januar, hatte ich Covid und das auch relativ übel. Also 2 Wochen wirklich, da war auch nichts mit geil, krank, ich liege ein bisschen rum und gucke Serien, sondern ich habe die ganze Zeit irgendwie in stabiler Seitenlage gelegen und gemacht. Also es war wirklich mega ungeil. Und was ich aber schon mein Leben lang habe, ist halt super empfindliche Rachenmandeln. Das heißt, ich habe immer mal so 3 Tage Mandelentzündung irgendwie und das auch
Okay,
schon so mein
krass.
Leben lang, immer zwischendurch. Und ich habe ja jetzt vor ein paar Wochen oder genauer gesagt vor ziemlich genau einer Woche angefangen, mir den Mund zuzukleben nachts. Ich weiß nicht, ob du es auf Insta gesehen hast. Und das sorgt halt dafür, dass ich nachts nicht mehr durch den Mund atme und mein Mund komplett austrocknet und meine Mandeln komplett austrocknen und Bazillen da eine Party feiern. Und ich bin jetzt seit einer Woche jeden Tag wach geworden und habe mich gesund gefühlt. Und da ist mir aufgefallen, dass ich das noch nie hatte davor. Das
Krass.
heißt, ich scheine meine kompletten 32 Jahre meines Lebens einfach im Bett immer durch den Mund geatmet zu haben, mich komplett ausgetrocknet zu haben und morgens immer aufgewacht zu sein, geklungen zu haben wie so ein Reibeisen und erstmal so, ich brauchte dann immer so 2 Stunden, um mich zu entfalten oder zu entschleimen, je nachdem, wie man es nennen will. Und dann war es aber auch wieder gut und ich dachte immer, das hat jeder. Und ich fühle mich jetzt in einer Woche so richtig gesund. Und deswegen fuckt es mich noch mehr ab, dass jetzt mein Freund krank ist. Und ich denke, gut, wenn da meine Nase ab übermorgen zu ist, dann kann ich mir auch nicht mehr den Mund zukleben. Nee. Dann.
Also man könnte sagen, du hast jetzt endlich den Nektar des Lebens gekostet.
Ja.
Und jetzt wird es dir direkt wieder weggenommen.
Ja, und was dann passiert, wissen wir alle. Weil wenn ich es dann wieder eine Woche oder zwei nicht gemacht habe, dann werde ich es natürlich dann auch wieder vergessen haben, dass das gut war. Mhm. Und dann werde ich mich in einem Jahr wieder fragen, warum habe ich jeden Morgen ein bisschen Halsschmerzen? Komisch. Ja.
Ja.
Ja. Naja.
Ich muss gerade dran denken, weil ich habe halt, also ich habe nicht Halsschmerzen, aber ich wache auch immer so ein bisschen verschleimt auf, auch so in meiner Nase oft. Mhm. Und du kennst auch bestimmt diesen Superstaubsauger, für den sehr, sehr viel Werbung gemacht wird, diesen Hyaluronass-Staubsauger. Ja. Und da habe ich mal in der Werbung gesehen, so ja, und so von wegen so Staub auf der Matratze und Milben und keine Ahnung was. Und deswegen dachte ich relativ lange danach, ach, das liegt daran an meinem Bett einfach, dass mein Bett dann nicht sauber genug ist, dass ich so verschleimt bin. Und ich bin immer noch nicht ganz über den Gedanken hinweg, ob ich vielleicht selber schuld bin, weil mein Bett so widerlich ist. Oder ob es einfach eine richtig, richtig gute Marketingstrategie ist von diesen StaubsaugervertreterInnen. Muss die einfach sagen, ja, wenn du dir einfach für 5.000 Euro einen Staubsauger kaufst, dann fühlst du dich halt immer fit morgens.
Stell dir mal vor, du kaufst den dann und machst, das ist ja auch richtig anstrengend, so ein Bett nass abzusaugen. Du machst das dann.
Voll.
Und dann wachst du morgens auf und denkst dir so, ja, fuck, Nase immer noch dicht.
Boah, das ist ja wirklich ein richtig, ja, dann würde ich aber auch mein Geld zurückverlangen.
Weiß ich jetzt nicht. Ob das so funktioniert, keine Ahnung. Wir haben keine Werbung. Wir haben Dyson uns vor, ich glaube, 6 oder 7 Jahren gekauft. Den haben wir auch immer noch. Mhm. Als ich damit das erste Mal das Bett abgesaugt habe, der hat so einen Turbo-Modus. Und als ich damit das erste
das
Mal
das Bett abgesaugt habe. Ist
ein Nass-Staubsauger? Aber so. Also ist ja so ein Akku-Staubsauger. Aber der war auf jeden Fall, wie nennt man das? Aggressiver von seiner Saugleistung als jeglicher Staubsauger, den ich davor hatte.
Ich liebe
und dann habe ich das Bett
abgesaugt
und habe, das ist so ein durchsichtiger Auffangbehälter und da dachte ich, ich gehe jetzt kotzen, weil da wirklich, der war komplett voll mit so weißen Krümmeln einfach. Also
okay.
Ganz komisch. Deswegen, aber Hühler macht ja auch immer Werbung damit, dass das Wasser halt am Ende so mockig aussieht. Mm. Aber wenn ich halt in meinen Dyson-Auffangbehälter Wasser reinkippen würde, würde das ja genauso aussehen.
Ja, das ist ja eigentlich normal, dass wenn man in Wasser Schmutz reinkippt, dass es dann scheiße aussieht, dass man da nicht mehr drin baden will. Ja.
Ja.
Ja, vielleicht muss ich auch noch mal mehr Geld. Ich liebe elektronische Geräte, die richtig Wumms haben.
Voll.
Also so ein Staubsauger, der richtig doll saugt oder so ein, keine Ahnung, so ein Schredder bei How I Met Your Mother. Ich weiß, du hast es nicht geguckt.
Ja.
Oder gibt es so einen Schredder? Und so schreddert einfach alles und ist die ganze Zeit irgendwie wie Barney da irgendwelche Sachen reinwirft und sein Handy, was er nicht mehr hat. Ich bin Fan davon.
Ja, ich habe mir letztens nach so einem TikTok-Video so eine Bürste gekauft, so eine, also wo Leute ihre Wände oder so mit sauber machen, also ihren Backofen halt, wenn du solche, du guckst auch solche Clean-Talk-Videos, ne?
Und dann nee, ich mir so aber eine, ich hatte die Bürste mal zu Hause.
Ah, okay. Ja, ich habe so eine.
Okay.
Und dann habe ich damit so die Wand im Bad geschrubbt. Ich hatte ganz früher, als ich das erste Mal bei TikTok gesehen habe, habe ich mir für meinen Akkuschrauber solche Einsätze geholt, wo man so eine Bürste reinmachen kann, habe das damit probiert und das fand ich voll blöd. Und dann dachte ich, nee, das ist bestimmt cooler, wenn man so ein Gerät hat. Und dann kam mein Freund rein und meinte so, meinst du jetzt wirklich, dass das mehr bringt, als wenn du da jetzt mit einem Lappen dann jetzt auch drüber wischen würdest? Und ich so, ja, eindeutig. Ganz klar.
Also ich habe mir die Bürste gekauft und sie, glaube ich, einmal benutzt, weil mein Problem war, die, klar, die dreht sich und das ist ja auch ganz geil, ne? Aber du musst ja trotzdem Druck aufwenden.
Mhm.
Also weil die sich so dreht, liegt die halt nicht gut auf. Das heißt, du musst die immer runterdrücken. Und das war mir viel zu anstrengend. Da hatte ich keine Lust drauf und dann habe ich sie nicht mehr benutzt. Und dann dachte ich mir so, das, was ich mir davon erhofft habe, dass ich weniger Arbeit habe, dass ich die einfach nur irgendwo ranhalte und alles sauber wird, das ist halt nicht eingetreten, sondern ich musste immer noch richtig viel Armkraft aufwenden. Dann dachte ich mir, das ist es mir nicht wert. Dann schrubbe ich lieber mit einem Schwamm, der 50 Cent kostet.
Aber jetzt hast du gerade gesagt, du hattest die zu Hause. Jetzt ist, hat sich dann
ja, weil ich
Frage
auch auf
ergeben.
TikTok reinge.
Aber also, wo ist das Gerät jetzt?
Tja, das ist abhanden gekommen.
Weil mir ist ja das Konzept nicht klar, deswegen bin ich auch keine Minimalistin, Sachen zu haben und sie dann nicht mehr zu haben. Das ist ja ein Konzept, was in meinem
Lisa,
Leben nicht
stattfindet. Du bringst mich in eine ganz unangenehme Lage gerade, eine super, super unangenehme Lage. Wenn ich dir jetzt sagen würde, was ich mit den ganzen Sachen mache, die ich nicht mehr haben will, dann würde das keinen guten Eindruck machen. Ne?
Ja, also ja, ich kann ja einfach mal aus meinem Nähkästchen plaudern und sagen, wie ich aussortiere. Mhm. Ich packe alles in Umzugskartons und die tue ich dann in den Keller. Also ich packe auch Sachen, die ich noch brauche, in Umzugskartons und packe alles in den Keller. Und dann fällt mir irgendwann ein, dass ja doch noch diese eine Sache da drin ist. Dann nehme ich die raus, nehme den restlichen Karton mit und fahre das zum Wertstoffhof und schmeiße das auf den Wertstoffhof.
Okay.
That's what I do.
Siehst du, dann fühle ich mich jetzt nicht mehr ganz so beschissen. Ich schäme mich dafür, Sachen wegzuwerfen. Ich habe das Gefühl, es schickt sich nicht, Dinge zu kaufen und sie dann wegzuwerfen. Stattdessen müsste man sie eigentlich verschenken oder verkaufen. Aber ich bin ganz ehrlich, das ist einfach fucking viel Arbeit. Es ist viel anstrengender, Sachen zu verkaufen und sich dann noch mit irgendwelchen Leuten am besten bei eBay Kleinanzeigen auseinanderzusetzen. Kann ich es auch für 2% des Preises haben, den du hier gesagt hast? Was natürlich auch wieder affig ist, weil wenn ich es wegschmeiße, dann verdiene ich gar nichts daran, aber es ist mir zu viel Arbeit.
Das ist halt das große Problem. Also dadurch, dass es so moralisch, es ist ja auch moralisch kacke. Also machen wir uns nichts vor, es ist moralisch beschissen, Sachen wegzuwerfen. Ich mache das auch und fühle mich dabei schlecht. Aber die Sache ist die, ich habe schon so viel Kacke erlebt in meinem Leben mit eBay-Kleinanzeigen und so. Also ich wurde schon sexuell belästigt von Leuten, die dann in meiner Wohnung drin waren, weil sie eine Spülmaschine, Waschmaschine, sonst irgendwas abholen wollten. Ich musste Leuten ihren Kram runtertragen, 3 Treppenhäuser, Dingsbums, weil ich halt auch nicht gut Nein sagen kann. Leute, die dann plötzlich am Auto, als die Sachen schon in dem Auto waren, angefangen haben, mit mir zu verhandeln und zu sagen, ja, aber ich habe jetzt doch nur 10 Euro statt 90. Und ich so, und also das kommt für mich einfach nur noch für Sachen in Frage, die wirklich teuer sind, weil für Sachen, die 10 Euro kosten, tue ich mir diesen Stress und diese Ängste, die dabei mitspielen, einfach nicht an. Und andererseits, klar, auch so Klamotten oder so, könnte ich halt auf Vinted einstellen. Und da denke ich dann immer, ich habe Zeit meines Lebens ja einfach kein Geld verdient und hatte halt auch einfach keine hochwertige Kleidung. Und ein ausgeleiertes Top von H&M, was ich seit 7 Jahren getragen habe, das stelle ich halt auch nicht mehr für 1 Euro bei Vinted rein. Und ihr kennt alle diese Haufen, die irgendwie da liegen und man sagt, ja, ja, das stelle ich nachher noch rein. Bald mache ich das, dann stelle ich das online rein und dann werden das Leute auch kaufen und dann ist es weg. Und dann liegt es da für 2 bis 5 Jahre. Mhm. Und ich hasse das.
Ich hatte mal eine eBay-Kleinanzeigen-Geschichte mit so einem Typen. Gar nichts mit sexueller Belästigung, aber da habe ich Gewichte von mir verkauft. Ich hatte halt früher ja so olle Gewichte und habe mir dann ein bisschen bessere gekauft. Die hat die halt gekauft und also Gewichte, offensichtlich wiegen die was, ne? Und es waren, glaube ich, oh, was war denn das? 4 mal 15 Kilo? Nee, auch 20 Kilo waren dabei und halt auch Gusseisen. Also das ist jetzt nicht schön zu tragen oder so. Und der war allein und hatte halt auch nichts dabei. Und ich meinte zu ihm, ja, brauchst du Hilfe? Er so, nee, und so. Und oh Gott, nee, ich frag doch jetzt keine Frau. Und ich meinte zu ihm, du, ich habe mit den Gewichten trainiert. Also, ist jetzt nicht so, als ob ich komplett fremd mit der Thematik wäre. Und ich habe mit dem rumdiskutiert. Und er ließ nicht davon ab, dass das nicht klar geht und dass er das nicht möchte. Mhm. Und dann dachte ich mir auch irgendwann so, dann fick dich doch. Entschuldigung, darf man das sagen?
Ja.
Ich muss dich nicht davon überzeugen, dass du meine Hilfe annehmen darfst, obwohl ich eine Frau bin. Also so geil ist es jetzt auch nicht, 30 Kilo runterzutragen. Ist jetzt auch nicht mein Traum. Und ich hätte es auch besser gefunden, wenn du dir vielleicht überlegt hättest vorher, wie du die zum Auto bekommst. Und da dachte ich mir so, was stimmt nicht mit Typen, die der Meinung sind, was ist die Überzeugung? Ich bin ihm anscheinend nicht gut genug oder lieber quält er sich selber, als meine Hilfe anzunehmen, obwohl ich sage, ich bin Powerlifterin. It's my thing. So, das, was geht da an Leuten vor? Männern? Warum soll ja, ich immer Leute?
Ich habe das Gegenteil erlebt. Ich habe mal eine Spülmaschine verkauft und dann kam dann halt auch ein Typ alleine, ich glaube mit einem Opel Corsa oder so, also mit einem winzig kleinen Auto. Krass. Und stand dann halt in meiner Wohnung und ich so, ja, wie willst du die jetzt rauskriegen? Er so, ja, ja, das schaffe ich schon. Versucht die hochzuheben, hat sich natürlich kein Stück bewegt. Ich hatte gar keinen Bock, dem zu helfen. Der hat sich dann halt abgemüht. Und ich, weil ich ein People-Pleaser bin, so, ja, ja, ich kann dir halt schon helfen, die rauszutragen. So, und dann haben wir uns da irgendwie zu zweit einen abgeknechtet irgendwie. Er hatte die Sitze in seinem Auto noch nicht umgelegt. Mich hat das alles übertrieben genervt. Mhm. Und dann hat er sich tausendmal bedankt, alles cool. Und hinterher hat er mir bestimmt 50 Nachrichten geschrieben. Hey, das war voll nett, dass du mir geholfen hast. Wollen wir vielleicht mal einen Kaffee trinken gehen? Hey, ich fand das total cool. Und irgendwie war das auch ein bisschen sexy, dass du das mit mir gemacht hast und so. Und ich dachte mir halt einfach nur so, I don't want
krass,
that. Und das
krass.
Ist so was Ähnliches, ist mir passiert, als ich mit meinem Ex-Freund zusammen gewohnt habe. Die Story kennt ihr alle, wenn ihr die Zusatzfolge über Beziehungen gehört habt. Da bin ich nach 3 Monaten ja wieder ausgezogen und habe meine Couch verkauft.
Mhm.
Und an so einen Typ, der ist irgendwie auch gerade in seine erste eigene Wohnung gezogen oder so. Alles super nett. Und der hat mir hinterher nachts Nachrichten geschrieben, dass er gerade Sex auf meiner Couch hatte. Sowas. Und ich denke mir halt nur so, nee, aber so absolut gar nicht. Und ich gebe halt auch meine Handynummer nicht mehr raus bei solchen Sachen. Also auch nicht für, wir machen einen Termin oder wenn ich vor der Tür stehe, rufe ich an oder so. Mache ich nicht mehr. Ganz gruselig.
Nee, ich finde es auch super gruselig. Ich würde auch nie zu irgendwelchen Typen, okay.
Jetzt geht's los. Nein, ich wollte einfach nur sagen.
Ja.
Und was geht halt dann in solchen Männern vor, ne? Also jetzt mal umgekehrt zu dem, was du gesagt hast.
Mhm.
So, das sind dann Männer, die irgendwie denken, ja, das ist jetzt hier eine Single-Börse. Also wenn die mir jetzt ihre Spülmaschine verkauft hat, dann gehe ich auch ran jetzt. Das war
oh, das hatte
sexy.
Ich, glaube ich, aber auch schon mal. Ich habe meinen alten Laptop verkauft, meinen kaputten. Und der hat den dann abgeholt. Da war sogar mein Ex-Freund noch mit in der Wohnung. Und dann hat er auch hinterher geschrieben, ja, war das eigentlich dein Freund? Also wenn es nicht dein Freund gewesen wäre, dann hätte ich dich ja direkt zum Kaffee eingeladen.
Mhm.
Stell dir das mal vor. Ein fremder Mann in deiner Wohnung, der dich anguckt und sagt, willst du mit mir einen Kaffee trinken? Der ist in deiner Wohnung und du sollst dann sagen, nein, danke. Was passiert denn dann? Also, gruselig. Ja.
Gruselig
einfach nur.
Und andererseits bin ich ja die Person, die halt dauernd Scheiß bei eBay Kleinanzeigen kauft. Also, es gab eine Zeit, da hatte ich eine sehr wilde eBay Kleinanzeigen-Phase, da war ich halt wirklich so in 3 verschiedenen Wohnungen am Tag, weil ich da irgendwelche Sachen gekauft habe, die dann halt sofort sein mussten. Und das ist ja viel praktischer, als zu bestellen und so.
Mhm.
Und das habe ich halt irgendwie immer einfach gemacht, ne? Obwohl ich halt ja vor allem möglichen Scheiß Angst habe. Aber ich in anderen Wohnungen, das ist kein Problem.
Echt nicht? Das macht mir auch richtig Angst. Also fremde Männer, auch so Handwerker oder sowas. Ich hasse das, auch wenn der Hausmeister kommt. Mein Freund muss das immer machen. Also ich bin ja sowieso schon eine kleine Misanthropin. Aber so insgesamt auch Männer in der Wohnung.
Ich habe irgendwann angefangen, meinen Standort halt zu verschicken, bevor ich irgendwo reingehe und zu sagen, hi, ich hole jetzt was von eBay Kleinanzeigen ab. Wenn ich nicht antworte um die und die Uhrzeit, dann schickt bitte die Polizei da und dahin.
Okay, ja, klar, verstehe ich. So ist eine Sicherheitsmaßnahme, aber das würde dich ja nicht davor schützen, dass jemand dir was Widerliches sagt. Also das schützt dich ja dann vielleicht davor, dass jemand dich entführen möchte, was natürlich schon so Worst Case ist, aber vor allen anderen Ekelhaftigkeiten, die es so gibt. Also ich weiß gar nicht, ob du, falls du es nicht erzählen willst, können wir es auch rausschneiden. Aber die Geschichte mit deinem verkauften Auto?
Ja, stimmt. Das war, aber das war ja
also
auch
da,
so.
Also was bringt es dir da, deinen Standort zu teilen?
Das Ding ist, glaube ich, wenn ich Sachen verkaufe, gibt mir das nichts. Also kein Dopamin oder so, sondern das ist halt irgendwie so, das muss halt gemacht werden. Und das ist eher so ein Chore und das mag ich nicht. Wenn ich Sachen im Begriff bin, Sachen zu kaufen, dann habe ich schon dieses, bevor man was kauft, Dopamin und denke halt nicht darüber nach, dass ich jetzt diesen Sozialkontakt unangenehm finde, sondern der führt mich halt dazu, dass ich jetzt gleich diese Sache, die ich unbedingt haben will, halt bekomme. Und ich glaube, deswegen ist es für mich mental unterschiedlich, ob ich was verkaufe oder ob ich in eine fremde Wohnung reingehe und was kaufe. I don't know. In meinem Hirn spielt es eine Rolle, ob ich Bock drauf habe oder ob ich halt keinen Bock drauf habe. Auch wie viel Angst ich habe oder wie viel Sorgen ich mir mache oder wie cool ich was finde.
Ich muss sagen, dass das Thema Angst bei mir viel krasser geworden ist im Alter, jetzt in meinen Golden Years.
Nein, jetzt.
Aber dass ich das Gefühl habe, obwohl ich eigentlich, vielleicht vielleicht hängt es auch miteinander zusammen, aber ich wollte sagen, obwohl ich als Jugendliche und junge Erwachsene richtig viel Scheiße erlebt habe und wirklich gruselige Sachen passiert sind, war ich da so viel unbedarfter irgendwie. Mhm. Ich bin besoffen allein nachts mit der U-Bahn, mit der S-Bahn gefahren, war um 3 Uhr nachts unterwegs. Ich bin schwankend nach Hause gegangen, habe an der Spree abends irgendwo, also eigentlich alles immer besoffen, mich irgendwo hingelegt, um ein bisschen, wie sagt man so schön, auszukummern. Mhm. Hat man es bei euch auch gesagt, auskummern?
Ja.
Ja. Von irgendwelchen One-Night-Stands mal ganz abgesehen. So, also ich war irgendwie so, auch Musik natürlich immer gehört, Kopfhörer aufgehabt, gar nicht nach links und rechts geguckt. Also irgendwie war ich echt, und halt auch in Berlin, ne? Also, klar, also ich werde jetzt nicht sagen, Berlin ist irgendwie, wie soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, Berlin hat manchmal einen schlimmeren Ruf, als es eigentlich ist. Aber trotzdem ist es halt schon manchmal echt fucking gruselig. Und ich bin ja auch angequatscht worden und alle möglichen Sachen, auch wenn ich nicht betrunken war. Also ich habe ja Catcalling erlebt und so. Und ich fand das auch immer schlimm und ich habe auch immer gehofft, dass es nicht passiert. Aber trotzdem habe ich da wenig Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Ich hatte wenig Ängste. Ich hatte nicht sowas wie heute, wo ich sage, ach, im Dunkeln will ich eigentlich gar nicht mehr alleine nach draußen gehen. Mhm. Klar, ich hatte jetzt auch niemanden, wo ich sagen kann, hol mich bitte mit dem Auto ab. Aber irgendwie war ich da so sehr, ich will nicht mal sagen naiv, sondern eher unbedarft, genau, so unbescholten, weiß ich nicht. Heute denke ich halt manchmal, vielleicht habe ich auch zu viel Angst.
Ich habe das Gefühl, dass das bei mir irgendwie damit zu tun hat, dass ich früher irgendwie, ich weiß nicht genau, ich dachte halt, dass es mich schützt, ein People-Pleaser zu sein und dass es mich schützt, immer nett zu bleiben, egal was man irgendwie, wie man mich anquatscht oder so. Ich habe ja auch zum Beispiel früher, wenn mich jemand gesagt hat, so, ey, willst du mir deine Handynummer geben? Habe ich gesagt, sorry, nee, ich habe einen Freund oder so. Und ich weiß nicht genau, ob das daran liegt, aber ich habe manchmal das Gefühl, heutzutage muss ich immer eine Entscheidung treffen, wie ich reagieren möchte. Es gab früher, ich hatte keine Entscheidung zu treffen, sondern ich war immer kackfreundlich und super lieb und war so, ist ja voll cool, wenn du das nicht mehr machen könntest, aber wenn du das jetzt machen willst, ist es natürlich kein Problem für mich. So. Und heutzutage muss ich halt die Situation genauer beobachten, um zu entscheiden, wie verhalte ich mich jetzt. Keine Ahnung. Oder ich meine, es kann natürlich auch daran liegen, dass man einfach schon viel mehr erlebt hat, ne? Also wenn man jetzt erst mit 18 erst so 50 Mal draußen angequatscht wurde und davon vielleicht dann 2 Mal richtig gruselige Sachen erlebt hat und mit 30 dann 5000 Mal draußen angequatscht wurde und davon noch mehr gruselige Sachen erlebt hat, macht es natürlich auch irgendwie die Erfahrung, oder?
Ja, ich glaube schon. Und ich glaube ja auch, so ein Wendepunkt in meinem Leben war auch das einmal, als ich im Bus angefasst worden bin von so einem besoffenen Typen am Hintern. Also ich habe echt das Gefühl, das war, obwohl mir das, also klar, ich fand es in dem Moment schlimm und so und das war auch alles furchtbar, aber ich habe mich jetzt nicht gefühlt in dem Moment, als wäre das so eine krasse Zäsur in meinem Leben. Aber wenn ich halt im Nachhinein drauf gucke, glaube ich, dass mein Verhalten sich danach halt richtig doll verändert hat und dass ich, glaube ich, auch dadurch ängstlicher geworden bin. Also wirklich seit diesem Zeitpunkt, und das ist ja jetzt bestimmt schon 7, 8 Jahre her, habe ich immer Angst, wenn ein Mann irgendwie hinter mir ist oder steht, weil ich immer denke, der könnte meinen Hintern anfassen. Also wenn ich im Supermarkt bin oder an der Bushaltestelle stehe, ist egal wo, auch wenn es tags ist oder so, ich habe immer Angst, dass jemand an meinen Hintern geht. Und das hatte ich halt früher nicht. Und das schürt natürlich auch diese Ängste insgesamt von einer Proximität von Männern, dass einfach ich sehe einen Mann und denke, oh, Gefahr. Hatte ich früher auch, aber nicht mehr so. Ich habe das Gefühl, dass ich das so körperlich mehr spüre heutzutage, diese Gefahr.
Ich habe das auch und ich habe auch das Gefühl, dass jede negative Interaktion mit einem Mann irgendwie ein Stück von mir weggenommen hat oder von meiner Unbeholfenheit, sondern von meiner Unbeschwertheit weggenommen hat. Also auch Männer, die einen super doll objektifiziert haben oder so. Früher war das irgendwie was, da konnte ich, glaube ich, ein bisschen drüber hinweglachen. Heute kriege ich richtig Wirkreiz, wenn irgendwie irgend so ein Typ irgendwas sagt. Frauen müssen an den Herd oder was weiß ich, oder schlimmere Sachen oder wenn man irgendwie, weiß ich nicht, wenn man halt das Gefühl hat, der nimmt sich, was er will und ich kann nichts dagegen machen, war das früher was, wo ich sogar vielleicht dachte, so, bisschen hot auch Und ich habe das Gefühl, jede Interaktion, die so war oder die ansatzweise so war, hat ein Stück mir davon weggenommen, von diesem, ich bin unbeschwert und kann vielleicht auch das so ein bisschen einordnen in dem Moment. Also ob das jetzt gerade, was für eine Situation das jetzt gerade ist, zu, ich krieg immer ein Ick, wenn ich irgendwie was in diese Richtung höre. Und das ist mit ganz vielen Sachen so.
Das fühle ich sehr nach, dieses peu à peu ein Stück irgendwie wegnehmen. Das ist auch was, was ich im Gym ja total, total krass habe. So mit jeder einzelnen Interaktion, mit jedem schlechten, mit Gespräch will ich gar nicht sagen, mit jeder schlechten, unangenehmen Situation ist es immer diese Angst natürlich immer größer, dass jemand mich anspricht. Ich hatte es einmal, dass, ich weiß gar nicht, ob das schon mal im Podcast erzählt habe, aber das war noch in meinem alten Gym. Okay, falls ich es erzählt habe, das letzte Mal schon, dann unterbrich mich bitte. Der Typ, der auch meinte, Bankdrücktipp für die nächsten 40 Jahre, habe ich das erzählt? Okay, das war irgendwann vor 3-4 Jahren oder so, dass der irgendwie gesagt hat, ich soll nicht so ein Hohlkreuz machen beim Bankdrücken. Es wäre ja nur ein Tipp für die nächsten 40 Jahre. Schon schlimm genug. Aber der hat oft, und der war aber halt weiter im Gym und ich habe den ab und zu mal gesehen. Und der hat aber offensichtlich vergessen, dass er mit mir gesprochen hat oder mein Gesicht vergessen oder was auch immer. Und vor anderthalb Jahren oder so hat er mich nochmal angesprochen. Ich habe auf eine Bank gewartet, dann ist er fertig gewesen und hat so pseudo-charmant so mir die Bank dann angeboten, wo ich schon ein Ick direkt bekommen habe. Man merkt das ja immer, ne, wenn irgendwas komisch ist. Dann habe ich meine Übung gemacht und dann kam er zu mir und hat mir sein Handy hingehalten. Und ich denke so, was ist denn jetzt? Und dann stand am Handy, du bist aber eine schöne Frau.
Ja.
Und ich wollte kotzen. Einfach nur kotzen. Oh, ja, und das sind halt so die ganzen wunderbaren Dinge irgendwie, die ja dazu geführt haben, dass ich, das heißt, Männer nicht mag. Es stimmt nicht, es ist nicht so, dass ich Männer nicht mag, aber dass ich einfach mich von Männern am liebsten fernhalte, weil ich immer Negatives erwarte eigentlich. Ja. Ich glaube, ich habe die Geschichte doch erzählt. Aber ganz ehrlich, dann, ich glaube, ihr findet es auch nicht so schlimm. Dann freut euch, dass ihr sie zweimal gehört habt.
Also ich konnte mich jetzt nicht in dem Wortlaut daran erinnern. Ich weiß, dass du sie, glaube ich, mal auf Insta erzählt hast. Aber ich finde es auch jetzt nicht hochdramatisch. Solche Geschichten darf man immer und immer und immer wieder.
Ich habe auch nur 30 Jahre gelebt, ne? Also meine Lebenserfahrung ist beschränkt. Ich kann euch nicht jede Woche eine neue Geschichte bieten.
Ey, aber wo wir gerade so ein bisschen in dieses feministische Thema so reindriven, will ich einfach mal noch eine Sache erzählen, die mir letzte Woche passiert ist und das dann gerne mit dir nochmal besprechen. Und zwar habe ich auf Instagram eine Nachricht bekommen, dass ich ja sehr mutig bin oder dass es sehr cool von mir ist, meine Hände zu zeigen, dass die Person noch nie gesehen hat, dass Hände so aussehen, außer bei sich selbst und dass sie sich jetzt besser fühlt. Und ich saß davor und dachte so, was? Warte, Moment. Also, weil ich hatte bis dahin noch nie in meinem ganzen Leben ein Problem mit meinen Händen. Ich hatte, und ich glaube, das ist auch das, was davon so ein bisschen, was das getriggert hat. Ich hatte, als ich noch geraucht habe und auch als ich so mit 18, 19 geraucht habe, haben immer wieder Leute zu mir gesagt, wenn du rauchst, kriegst du irgendwann richtig faltige, hässliche Hände. Und ich glaube, dass das so eine unterschwellige Angst von mir war. Zumindest ist das wie ich das jetzt für mich aufbereitet habe in meinem Kopf. Auf jeden Fall kam diese Nachricht vor ein paar Tagen. Seit ich diese Nachricht bekommen habe, habe ich nicht mehr aufgehört, meine Hände anzugucken, um mir zu denken, wie faltig die sind. Und davor habe ich das noch nie gedacht. Ja, und dann denke ich mir, über welche Körperteile müssen wir Frauen uns noch schämen oder Gedanken machen?
Ja, ich finde die Nachricht, ich will gar nicht sagen übergriffig, weil übergriffig impliziert noch ein bisschen, dass vielleicht auch irgendwie eine Art Wahrheitsgehalt drin sein könnte. Weißt du, was ich meine? Als hätte sie zu viel gesagt, aber als hätte es irgendwas Sagbares überhaupt auch gegeben. Aber nicht mal das gab es ja. Also es war ja komplett inhaltslos und nur fies. Sie hat ja ihre kruden Unsicherheiten, die sie aus irgendeinem Grund ihren eigenen Händen gegenüber hat, auf dich übertragen und dir damit ein schlechtes Gefühl gegeben. Ich glaube, ich habe auch mal so eine Nachricht bekommen, jetzt wo du es sagst. Ich glaube, eine Person hat mal gesagt, das zu meinen Beinen hat sie das gesagt.
Ja, das habe ich auch mal bekommen.
Wie ich eigentlich, warte mal, was hat die geschrieben? Sie hätte ja einen ähnlichen Unterkörper Oder sie hat ja ähnliche Beine und was hat sie? Sie hat eine Frage gestellt, glaube ich.
Wie machst du das? Wie lebst
ja,
du damit?
Ja, ich glaube, das war es wirklich. Ja, wie ist das so für dich eigentlich? Mhm. Wie lebst du damit? Mit also komplett absurd. Also mal abgesehen davon, dass ich meine Beine sehr mag, wie sie sind und dafür viel tue, finde ich es sowas von dreist und widerlich. Und ich finde auch die Leute, die solche Nachrichten schreiben, tausendmal schlimmer als Leute, die einfach nur ätzende Nachrichten schreiben oder ätzende Kommentare. Da denke ich mir so, okay, du kannst mich mal kreuzweise, ich mag dich eh nicht, aber Leute so, hi Lisa, ich bin eigentlich richtig Fan von deinem Account, aber mir ist aufgefallen, dass du ganz komische Hände hast. Ja. Gibt es dafür einen Grund? Aber ich habe dich richtig lieb.
So war es ja nicht mal, sondern es war ja
aber es war vermeintlich nett formuliert, oder? Es war ja so ein bisschen so, oh Lisa, ich bewundere dich für deinen Mut, deine komischen Hände zu zeigen.
Und ich habe ja dann nochmal nachgefragt, weil ich halt auch wirklich dachte, vielleicht liegt es irgendwie am Nagellack. Mhm. Ich habe ja immer bunten Nagellack drauf oder so. Vielleicht habe ich es jetzt irgendwie komplett falsch aufgefasst und für mich total angegriffen. Mhm. Und dann hat sie halt geschrieben, na, so faltig und knubbelig halt. Und ich so, ja, das sehe ich auch so. Und dann habe ich das halt thematisiert.
Hat sie nicht gesagt. Sie hat gesagt, du hast faltige und knubbelige Hände.
Mhm, ja. Aber auch das hat sie halt nicht böse gemeint. Also da war ein Emoji dahinter. Ich glaube, auch das war nicht böse gemeint.
War es ein Lachender? Ein Weinender?
Ich glaube eher Heiligenschein? Ich glaube eher, dass sie sich mit mir verbrüdern wollte darüber, dass wir beide faltige und knubbelige Hände haben, über die wir Unsicherheiten haben sollten. Und ich aber ja bis dato keine hatte halt. Also.
Wow.
Ja.
Das ist für mich die Kategorie, einer dicken Person zu schreiben, die irgendwie ein Kleid anhat. Es ist aber mutig, dass du ein Kleid anhast. Also ja. Es ist einfach nur so, what the actual fuck? Ganz ehrlich, was stimmt nicht mit Leuten?
Ja, vor allem versaut es einem ja alles. Und ich habe letztes Jahr im Sommer ein Foto gepostet, was ich super süß fand, wo ich mit den Hunden draußen war und eine Leggings anhatte. Ja. Und da hat auch jemand geschrieben so, boah, ich finde es total mutig, dass du so jetzt hier deine Beine zeigst. Und ich so, excuse me? Ich fand das Foto eigentlich super süß. Und seitdem gucke ich dieses Foto halt an und denke mir so, ja. Ja, es stimmt halt schon. Also meine Beine sehen da jetzt nicht so vorteilhaft drauf aus. Aber ich denke mir so, ist doch total egal. Aber das mit diesen Händen fand ich gruselig, weil ich denke mir halt so, ja, ich weiß auch, dass ganz viele, gerade Frauen, Thema mit Füßen haben und so sagen, so, Füße sind voll hässlich oder meine Füße sind voll hässlich oder sonst irgendwas oder meine Augenfalten sind hässlich oder mein Hals ist hässlich oder so. Aber Finger?
Ja. Das ist schon krass,
ne? Ich war geschockt. Und dann haben mir, ich habe es ja dann auch in der Story gepostet, weil ich diese Person bin. Und da haben mir ganz viele geschrieben, dass sie krasse Unsicherheiten mit ihren Händen haben. Und ich denke mir so.
Ja, ich glaube, es geht auch so in Richtung Alter. So nach dem Motto, weil faltig ist ja auch immer in Richtung, irgendwie deine Hände könnten alt aussehen oder irgendwie sowas, weil du auch gerade Hals gesagt hast. Mhm. Kennst du das, wenn Leute irgendwie, also meistens misogyne Menschen, eklige Menschen sagen, ja, das Alter von einer Frau erkennst du ja an ihren Händen, an ihrem Hals, an ihren Ellenbogen oder was weiß ich für widerliche Dinge, die Leute dann sagen. Und ich finde, es geht so ein bisschen in diese Richtung.
Oder? Muss ich jetzt auch mir Sorgen um meine Ellbogen auch machen? Also ist das ein Ding? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich gerade nicht gefragt, wie meine Ellbogen aussehen.
Mach dir gar keine Sorgen um sowas. Es ist komplett scheißegal. Es ist komplett scheißegal einfach. Ich finde nur einfach, ich bin ja jetzt nicht die Person, die sagt so, oh, ich bin komplett fein mit mir und alles ist gut und so. Und ne, ich habe auch meine Unsicherheiten. Aber ich finde einfach, man kann, also das kann man nicht, also, oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen möchte. Können wir bitte wenigstens so langweilige Sachen wie Finger und Nasen und Füße in Ruhe lassen? Können wir bei Brüsten und Bauch bleiben? Keine Ahnung.
Also ja, ich habe auch so gedacht, ja, weißt du, von mir aus fühle ich halt insecure über, also jeder darf sich, keine Frage, jeder darf sich insecure fühlen über was er oder sie möchte.
Auch jetzt nicht ernst gemeint,
aber
bitte.
Wie,
guckt auch nicht auf Brüste und Bauch von anderen Leuten.
Ich hatte genau diesen Gedanken heute Mittag und dachte so, ja, aber reicht es nicht eigentlich, dass wir uns so für den Mittelteil unseres Körpers schon irgendwie beschissen fühlen andauernd? Ja. Müssen wir jetzt auch noch die Extremitäten? Und dann habe ich dazu aufgerufen, mir Fotos von Händen zu schicken und ich habe safe 2.000 bis 3.000 Fotos von Händen bekommen.
Wow.
Und hab dann gedacht, okay, umso länger ich mir Hände angucke, umso weirder finde ich Hände an sich als, als Konstrukt, also als Körperteil.
Die Frage ist ja sowieso, warum muss alles danach bewertet werden, ob es schön ist oder nicht? Warum können Hände, du musst ja nicht mal sagen, oh, ich habe die schönsten Hände der Welt oder ich werde jetzt Handmodel. Warum können Hände nicht einfach Hände sein? Und eine Funktion erfüllen. Das ist ja, weißt du, ich verstehe das vielleicht bei sagt man, Sexualmerkmalen? Sagt man das so? Brüste, Po und sowas alles? Nennt man das
Geschlechtsmerkmale, genau. Ja.
Da kann ich es noch ein bisschen nachvollziehen, dass man da dann denkt so, oh, ich hätte schon gerne, dass das irgendwie besonders schön ist. Auch wenn es, wie gesagt, eigentlich alles kompletter Quatsch ist und niemand schön sein muss.
Mhm.
Aber ich denke mir so, warum können Hände nicht einfach Hände sein? Oh, das erinnert mich an so eine Frau bei TikTok. Ich glaube, die ist jetzt auch bei Instagram, ich weiß ihren Namen nicht. Die nennt sich selbst Horrible Woman. Und sie redet die ganze Zeit darüber, wie komplett scheißegal es ist, ob man als Frau schön ist oder nicht.
Und das klingt
jetzt, das klingt jetzt total banal und nichtssagen und überhaupt nicht besonders clever, wenn ich das so sage. Sie verpackt, nicht verpackt, sie erklärt es halt auf eine wunderbare, feministisch, philosophisch-analytische Art und Weise, dass die Frage, ob wir schön oder nicht sind, komplett egal ist, dass es eigentlich nur ein Werkzeug des Patriarchats ist, dass wir uns die ganze Zeit fragen, ob wir schön oder hässlich sind. Und das klingt, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich verrenne mich. Natürlich ist es auch klar, dass es einem nicht egal ist, ob man schön oder hässlich ist, aber dass so dieses viele Beschäftige damit und besonders, wenn es dann um Ellenbogen und Hände und Hals geht, dass das einfach so eine Zeitverschwendung ist, die einfach nur dafür sorgt, dass wir uns noch kleiner machen, als wir eigentlich sind und noch mehr in Frage stellen.
Ja, und ich habe das Gefühl, dass das immer mal wieder so auf Instagram so drüber schwappt, dass man anfängt, darüber zu sprechen. Oder es gibt diesen Trend mit diesen Bildern von wegen, ich wollte dieses Bild erst nicht posten, weil ich fand, meine Oberarme sehen da dick aus. Und dann scrollst du zurück und denkst so, hä, was? Was für deine Oberarme sehen da dick aus? Also, dass es Leuten eigentlich nicht wirklich auffällt. Ich habe das so ein bisschen an mir entdeckt, die letzten, ich sag mal so, 3 Jahre, ich glaube, seit ich online unterwegs bin, um ehrlich zu sein, also seit ich als Person mein Gesicht in die Kamera halte, stelle ich an mir fest, dass ich kritischer mit mir geworden bin. Ich hatte das ja früher wirklich nicht so dolle, aber es irritiert mich trotzdem immer wieder, wenn dann so krasse, komische Sachen aufkommen. Also zum Beispiel die Ohrläppchen-Chirurgie habe ich letztens gesehen. Also es gibt irgendwie Chirurgie, die macht, dass dein Ohrläppchen schöner aussieht oder komplett die ganze Ohrmuschel. Ich habe ja zum Beispiel relativ große Ohren für meine Kopfform, wie auch immer.
Du sagst es jetzt und ich denke so, nee. Einfach, nee, das komplett normale Ohren einfach.
Also mir hat man als Kind schon immer gesagt, dass ich extrem große Ohren habe, weil als Kind hatte ich halt noch einen kleineren Kopf und genauso große Ohren und dann sind Ohren halt einfach groß. Ist aber auch in Ordnung.
Also wenn du als Baby die gleichen Ohren hattest, dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht komisch aussah.
Aber selbst das, ich habe mit meinen Ohren einfach überhaupt kein Thema irgendwie. So, es ist nichts, wo ich denke, ach, ich wünschte, ich hätte kleinere Ohren oder ich wünschte, ich hätte größere Lippen oder ich wünschte, ich hätte... Ich wünsche mir manchmal, ich hätte schönere Haare oder so, weißt du, halt so normal. Und das wieder, das, dieses Bewerten, ist das normal oder nicht? Dieses Normale, ich wünsche mir, ich hätte so richtig schöne Haare, habe ich nicht, ist manchmal traurig, aber ich denke nie über die Form von meinem Augenknochen nach oder so.
Aber das, ich muss sagen, das klingt total krass, aber ich bin durch Social Media viel weniger unsicher geworden, was mein eigenes Aussehen angeht. Also, ich dachte halt früher so in der Pubertät, dass ich aussehe wie, keine Ahnung, wie, alle Worte, die mir einfallen, sind Worte, die man eigentlich nicht benutzen sollte, wie ein Körperfreak. Und ich dachte, ich habe halt Sachen, die niemand hat, sowas wie Dehnungsstreifen schon mit 12 Jahren oder, keine Ahnung, ich habe mich halt für alle möglichen Sachen sehr doll geschämt und dachte, kein Mensch hat das. Und Social Media zeigt einem ja eigentlich so alle Sachen, die es auf der Welt so gibt. Und dann habe ich immer gedacht so, ja krass, okay, Dehnungsstreifen sind normal. Und irgendwie habe ich sogar schon in der Werbung mal gesehen, wie eine Frau ein BH trägt und Dehnungsstreifen hat. Das ist ja auch irgendwie krass. Und dafür habe ich diese 17 Sachen nicht, die andere Leute irgendwie an ihrem Körper haben. Und dann dachte ich irgendwann am Ende so, ach, ich glaube, mein Körper ist normal. Ich glaube, das ist irgendwie völlig, heißt nicht, dass ich dann denke, oh, ich bin ja in Wahrheit eine richtige Schönheit, eine richtige Prinzessin, sondern ich denke so, es ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich dachte ja vorher, dass es eine wahnsinnige Peinlichkeit ist, wie ich aussehe.
Mhm.
Und das ist irgendwie viel besser geworden durch Social Media. Und ich würde sagen, dass ich heute eher Fotos poste, die ich früher nicht gepostet hätte. Oder wenn ich Fotos sehe aus meiner Jugend oder Kindheit, wo ich früher dachte, das kann nicht wahr sein. Kein Mensch kann so aussehen. Das muss verbrannt werden. Jetzt denke ich mir so, mein Gott. Sogar, und ich finde es sogar manchmal traurig, wie ich früher mich teilweise gewehrt habe gegen Fotos. Es gibt so viele Fotos, auf denen ich nicht drauf bin. Zum Beispiel in der 8. Klasse gab es mal so ein, auf der Klassenfahrt gab es mal zwei Fotos. Einmal die Jungs drauf, einmal die Mädchen drauf. Was ja eigentlich eine richtig schöne Erinnerung wäre. Und ich habe mich geweigert, auf dieses Foto zu gehen, weil ich dachte, ich bin so hässlich, ich kann da nicht raufgehen.
Mhm.
Und das habe ich Gott sei Dank heutzutage nicht mehr. Auch durch Social Media.
Ja. Ich glaube, also es ist, ich muss ehrlich sagen, dass das bei mir, dieses, ob ich jetzt zum Beispiel auch, wie hässlich ich mich in Anführungsstrichen in der Story zeige oder so, hängt von meiner Zyklusphase ab. Also wie fein ich damit bin. Ich merke das halt immer so, wenn ich eh mich räudig fühle. Zum Beispiel jetzt so in der ersten Zykluswoche oder so, fühle ich mich auch ungeschminkt und mit ungemachten Haaren und irgendwie räudig in der Kamera wohl und denke mir halt so, ja, zeigt man halt mal so ein bisschen das Realistische hier auf Insta, ne? Das stört mich dann irgendwie nicht. Und dann denke ich, ja, das ist ja irgendwie auch ganz gut, wenn man sich mal so zeigt. Und wenn ich mich eh schlecht fühle, so in der letzten Zyklusphase, dann möchte ich das nicht. Ich habe dann auch das Gefühl, ich bin so verletzlicher und möchte nicht so wahrgenommen werden und möchte nicht, dass Leute irgendwie meine Unsicherheiten sehen und ich möchte irgendwie nicht, ich möchte dann anders wahrgenommen werden. Und deswegen ändert sich meine Meinung dazu so oft.
Ja, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Ich kleide mich auch anders am Ende meines Zyklus. Ich trage im Training viel eher ganz weite Sachen. Also das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und ich finde auch, mein Gesicht ist weniger hübsch am Ende des Zyklus als zum Beispiel jetzt, wo ich relativ am Anfang bin. Ja, das fällt mir auch auf.
Aber meine Meinung zu mir selber ist halt auch eine andere, ne? Und dadurch ist es dann schwieriger, sich dann noch eine Kamera in die Fresse zu halten, weil man dann irgendwie denkt, ich finde mich gerade eh scheiße und ich will aber nicht, dass andere Leute das sehen und dann vielleicht sogar noch eine Nachricht schicken oder so, ne? Dass sie dann sagen, oh, du siehst aber krank aus oder so.
Aber kommt sowas auch?
Ja.
Wenn du das Gefühl hast, du siehst gerade nicht hübsch aus, dass auch andere Leute sagen, irgendwas stimmt heute nicht mit dir?
Das ist schon mal vorgekommen, ist jetzt nicht mega regelmäßig. Aber tatsächlich ist es auch oft so, dass ich ja solche Sachen gerne auch outcalle selber. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wie jetzt, wenn man mich sieht, ich habe jetzt hier gerade so ein, meine Mutter hat das immer Herrenwinker genannt. Ich weiß nicht so genau, ob man das so nennt.
Was ist das denn?
So eine abstehende Strähne, die so über die normalen Haare hinausgehen. Und wenn ich ein Foto von mir mache und das hochlade, dann mache ich da einen Pfeil drauf und sage so, ja, hier ist auch heute wieder Party am Start oder so.
Mhm.
Und das hilft mir und das hilft auch dabei, dass Leute das nicht kommentieren oder so.
Ja, hilft das auch wirklich? Weil ich habe, du kennst ja auch Laura Larsson, ne? der diesen Podcast zum Scheitern verurteilt. Und die macht sich ja super viel über sich selber lustig und macht auch immer Reels, wo sie sagt, hier und meine Nase und meine fettigen Haare und was weiß ich. Und die hat mal erzählt, dass das dazu führt, dass sie sich immer über sich selber lustig macht, dass andere Leute dann auch denken, sie dürften sich über sie lustig machen. Und deswegen dann auch mal das Schreiben, aha, guck mal, die sieht gerade aus wie du. Und dann ist dann, keine Ahnung, irgendeine Frau, die gerade scheiße aussieht, was weiß ich. Oder, aha, guck mal, das ist deine Nase oder so halt in die Richtung. Und da hätte ich auch ein bisschen Angst vor, wenn man selber immer auf die Fehler aufmerksam macht und sich drüber lustig macht, dass die anderen denken, ah, guck mal, Lisa nimmt es ja mit Humor, wenn sie scheiße aussieht, dann kann ich ja auch mal einen Witz drüber machen.
Ja, ich weiß auch nicht, ob es vielleicht an meinem Mindset dann liegt, ne, wenn ich selber outpointe, dass es mir dann egal ist, ob Leute dann was dazu sagen, aber kann ich jetzt so gerade gar nicht bestätigen. Also zumindest habe ich das Gefühl, dass es relativ selten kommentiert, eigentlich wird generell relativ selten kommentiert, wie ich aussehe.
Ja, bei mir auch, das finde ich auch voll angenehm eigentlich.
Ich auch. Also vor allem, wenn mir Leute dann halt schreiben, wenn sie finden, dass ich gut aussehe. Also weil das nehme ich ja auch selber oft nicht wahr. Und dann denke ich so, ja, okay, also zum Beispiel, ich habe letztens ein komisches Outfit angehabt mit so mehreren Mustern und so und dann haben voll viele geschrieben, boah, das ist voll dein Style. Und ich war so, ah, ich habe Style? Das ist ja mega. Ja, wir haben ja was gelernt heute.
Ich dachte, dein Style ist Spinelli.
Ja, aber es war ja, also ja. und Latzhose. Also ich habe ja offensichtlich mehrere Styles, aber immer irgendwie so ein bisschen weird halt. Aber
seit du das gesagt, sorry, seit du das gesagt hast, habe ich überlegt, ob ich dich in meinem Handy umbenennen soll. Du heißt ja bei mir Liza Minnelli.
Oh.
Ich hatte überlegt, dich Liza Spinelli zu nennen.
Ja, ich bin auch heute wieder passend gekleidet
dafür. Ja, stimmt. Ja. Wieder mit dem langen Oberteil.
Mhm. Und dann? Ober, unter, Ober, Longsleeve, unter.
Ober, Unterhitze.
Ja. Danke für diesen Wortbeitrag. Was ich dich noch gar nicht gefragt habe.
Okay.
Wie war deine Lesung?
Meine Lesung, ich war in Quedlinburg. Und Quedlinburg ist wirklich sehr, 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 sehr schön, muss ich sagen. Ich bin auch so ein bisschen spazieren gegangen vorher. Die Lesung war tatsächlich ein bisschen kleiner als die Lesungen davor. Und ich muss sagen, es macht auch ein bisschen Unterschied, ob bei einer Lesung vor allem Leute sind, die mir bei Instagram folgen, oder Leute, die sich für das Thema interessieren, weil ihre Angehörigen vielleicht neurodivergent sind oder so. Man merkt das so ein bisschen im Publikum. So von den Fragen, die kommen. Also zum Beispiel bei den Lesungen, wo viele FollowerInnen so von mir waren, da kamen dann halt, wie soll ich sagen, so erweiterte Fragen, also fortgeschrittenen Fragen oft und super spannende und sehr persönliche. Und wenn Leute da sind, die sich noch nicht so gut auskennen, dann kommt sowas wie, naja, was ist denn Autismus?
Mhm.
Und dann komme ich halt natürlich super doll ins Schwimmen, weil ich dann auch das Gefühl habe, so ui, okay, hier muss ich ja ganz von vorne anfangen.
Die kommen auf deine Lesung auf jeden Fall und dann fragen die, was ist Autismus, nachdem du schon was vorgelesen hast?
Ja, also ich habe das Gefühl, es waren vor allem Leute, die mit ADHS, entweder die selber ADHS haben oder Angehörige mit ADHS. Also es waren, glaube ich, auch viele, also die Fragen gestellt haben, waren, glaube ich, auch viele Angehörige. Und ich glaube, Autismus war auch noch so ein bisschen fremd für einige.
Ja, das finde ich auch unangenehm.
Ja.
Aber sonst,
ist eine Lesung. Ich liebe Lesung ja sowieso. Das war sehr, sehr schön. Aber das ist halt, das ist nochmal irgendwie sehr, sehr anders, wenn man, Leute außerhalb der Bubble stimmt ja auch nicht so ganz. Das ist ja jetzt nicht komplett, sind jetzt nicht komplett uninformierte Leute oder so, sondern die sind ja am Thema interessiert und so. Aber Leute, die halt, noch nicht so sehr drin sind.
Mm.
Das ist auf jeden Fall noch mal was anderes.
Es ist halt, ich finde, das ist halt schwieriger zu erklären. Also ich war am Wochenende auf einem Geburtstag von Leuten, die, wo glaube ich, ich die einzige Person war, die unter 60 war, um das jetzt mal so grob über den Daumen zu peilen. Und ich bin reingekommen und das waren hauptsächlich Leute, die ich nicht kannte, weil das nicht meine Familie war, sondern von meinem Freund. Und dann kam jemand auf mich zu, den ich nicht kannte, und der hat gesagt, ach, hi, du bist Liza. Ich habe dein Buch gestern zu Ende gelesen. Und ich so,
wow.
Ew. Also, wo ich früher hätte ich das ganz schlimm gefunden, irgendwie in so einer Runde zu sein, wo irgendwie alle alles über mich wissen, aber irgendwie auch nichts. Ich habe gemerkt, dass ich mittlerweile damit ein bisschen cooler geworden bin und denke, hey, cool, nice, dass du dich mit dem Thema beschäftigt hast, und habe dann halt gefragt, warum er das gelesen hat. Und da ging es dann irgendwie auch um irgendwelche Angehörigen und so. Und das fand ich dann irgendwie wieder ganz spannend. Auf jeden Fall haben dann Leute am Tisch in der Runde gefragt, was machst du denn beruflich? Aha, und was machst du da so? Und halt alles über 60-Jährige. Und ich war, und alle haben sich so miteinander unterhalten, dann kam diese Frage so quer über den Tisch und plötzlich wurden alle still. Und ich saß halt da und war so, vieles mache ich im Internet, vieles. Also wirklich massig Dinge. Also ja, womit verdient man da so sein Geld? Ja, also auch mit vielen verschiedenen Sachen verdient man Geld. Also es ist halt irgendwie dann so, wie erklärt man, das ist so wie ein Fremdwort, mit einem Fremdwort erklären, es ist so dieses, wie erklärst du, was du bei Social Media machst, und eigentlich hat das mit ADHS zu tun, dann wissen die schon nicht so richtig, was ADHS ist, und eigentlich hat das dann aber auch mit ganz vielen anderen Sachen zu tun, und du musst halt im Prinzip ja, wo fängt man dann an?
Ja, ich fühl's sehr. Und weißt du, was mich richtig doll stört auch? Dass wenn jemand fragt, womit verdient man denn Geld, dass man dann ja automatisch gezwungen ist zu sagen, damit Werbung, aber dass das ja nicht dein Job ist. Also zum Beispiel, ich sehe ja meinen Job nicht als eine Person, die Werbung macht, sondern ich sehe meinen Job als eine Person, die Content macht. So wie jetzt ein Fernsehsender ja auch nicht sagt, ja, unser Job ist Werbepause machen, sondern unser Job ist eine Quiz-Sendung machen oder so. Werbung ist ja nur das, was unseren Job finanziert. Aber ich habe das Gefühl, es läuft dann oft sehr doll darauf hinaus, dass man dann darüber reden muss und dass man das erklären muss, weil wenn jemand sagt, ja, aber dieser Podcast, womit verdient man, also da kriegst du dann Geld für? Ach so, und für den Content kriegst du Geld? Also da ist es einfacher zu sagen, ich habe ein Buch geschrieben, weil dafür kriegt man ja tatsächlich Geld.
Ja, aber also ich habe das Gefühl, dass ich bei älteren Leuten immer erst damit anfangen muss, dass, oh, das war dann halt auch wieder so ein Thema, ne? So dieses, ach, aber du bist nicht wie diese, weil du bist ja nicht wie diese Beauty-Influencerin, weil du hast ja richtig was zu sagen. Und ich so, ja, kommt jetzt halt drauf an, ne, wie man es nimmt. Also ich bin vielleicht jetzt nicht so unterhaltsam wie jetzt jemand, der Beauty macht. Oder ich bin vielleicht nicht so schön anzugucken wie jemand, der Beauty macht. Ich versuche das immer so ein bisschen zu relativieren, zu sagen, dass halt jeder auf Social Media seinen Platz hat und nicht an Leute besser oder schlechter sind als andere. Oder
ich weiß, aber man kommt da nicht gegen an, oder? Also ich meine, ich weiß genau, was du meinst und ich finde auch, es ist ganz furchtbar zu sagen, dass es bessere und schlechtere Influencerinnen gibt und welche mit Mehrwert und welche ohne. Da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass es auch einfach dieses Herabblicken auf Leute, die einfach andere entertainen und wo die sich auch gerne entertainen lassen, aber dann sagen, warum machst du nichts Richtiges? Also ich finde es auch total ekelhaft, aber ich habe das Gefühl, dass man da auch so ein bisschen gegen eine Wand rennt. Also ich glaube nicht, dass Leute sich da auch nur annähernd überzeugen lassen können, sondern dass sie dann in dem Moment für dich einfach eine Aussage machen wollen, weil du bist ja Lisa und dich kenne ich ja und du kannst ja nicht zu diesen oberflächlichen Beauty-Troddeln gehören.
Ja.
So.
Ich glaube, dass dazu auch ein gewisses Verständnis von eigenen Vorurteilen, also man muss sich damit vorher schon auseinandergesetzt haben, um überhaupt in den Modus zu kommen, wo man das rafft. Mein Freund hat hinterher zu mir, ich habe mich auch einmal richtig doll in ein Fettnäpfchen gesetzt, weil es ging dann, wie es halt immer so ist, es ging dann erst um Beauty-Influencer und dann ging es um Mom-Blogger. Und dann haben wir im Prinzip so darüber geredet und dann habe ich halt gesagt, warum ich das falsch finde, seine Kinder im Internet zu zeigen. Und dann habe ich den Vergleich gebracht, dass ja auch niemand es cool oder lustig fände, wenn ich jetzt meine Oma im Pflegeheim beim Baden filmen würde. Und das haben die alten Leute, muss ich sagen, nicht so gut aufgefasst irgendwie. Wäre ja, know your audience, also hätte ich vielleicht auch irgendwie ein anderes Beispiel finden müssen oder so. Aber das ist das, die haben das nicht verstanden, weil die das auf sich bezogen haben und nicht auf das, was es ist.
Aber es war doch als Kritik gemeint.
Ja, ja, genau. Aber also die haben das halt, ich glaube, dass das halt schwierig ist, wenn man sich mit dem Thema noch nie auseinandergesetzt hat. Also Consent geben und überhaupt eine Meinung bilden können oder so. Und vielleicht ist es für alte Leute auch schwierig, wenn die nah an dem Alter dran sind, wo sie vielleicht ins Pflegeheim müssen und nicht mehr sich selber äußern können, darüber nachzudenken, dass es eine Zeit geben wird, in der sie sind wie kleine Kinder, die sich nicht äußern können. I don't know. Auf jeden Fall habe ich mich da, glaube ich, so ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Aber das ist halt das ist ein Argument, was ganz oft, wenn wir miteinander reden oder so, was ja total, das brauchen wir gar nicht aussprechen, sondern dann würde ich sagen, ja, das ist doch wie mit alten Leuten im Pflegeheim und du wüsstest genau, was ich meinte.
Ich finde den Vergleich ehrlich gesagt richtig gut. Also, es geht doch um eine Verletzlichkeit und eine Nichtmöglichkeit zuzustimmen und da finde ich den Vergleich super gut, ehrlich gesagt.
Ja, und dann hat halt eine von den Omas gesagt, ja, aber eine Oma im Pflegeheim will ja auch keiner sehen und dann habe ich gesagt, naja, ob ich jetzt Kinder sehen will, hat mich auch keiner gefragt und ich finde Omas halt süß, so. Das weiß ich nicht. Also wenn jetzt die Oma zustimmt, dann würde ich mir das vielleicht auch angucken. Aber weißt du, was ich meine? Also irgendwie ist das halt so ein Argument, dass wenn man da schon 100 Mal drauf rumgedacht hat, dann ist das ein Argument, das total logisch klingt. Aber wenn man das erste Mal hört und da sich vielleicht noch nie mit auseinandergesetzt hat, was die Problematik ist und so weiter, kommt das irgendwie komisch rüber. Und da habe ich halt das Gefühl, dass wir so in unterschiedlichen Welten irgendwie leben teilweise. Krass,
also ich weiß nicht mal, wie es rüberkommen kann, weil es für mich einfach so 100% Sinn macht, aber
du setzt dich einfach mal in eine Runde von so Ü60 Leuten und mach das mal. Und dann kannst du ja einfach mal eine Meinungsumfrage machen, wie das so rübergekommen ist. Es war so Mittel.
Ja.
Es war Mittel.
Ja, aber ich finde, ich habe das Gefühl, Das ist halt ein Thema, was Leute super spannend finden, aber auch gleichzeitig super judgy sind. Und deswegen ist man eigentlich immer in einer beschissenen Position, darüber zu erzählen. Weiß nicht. Ja, erzähle ich auch ungern von meinem Job, aber habe ich auch schon mehrmals gesagt.
Ich habe das Gefühl, dass ich sicherer bin mittlerweile in dieser Art von Unterhaltung, weil ich es halt schon öfter gemacht habe. Also mich präsentieren als das, was ich bin, ohne diese ekligen Meinungen so zuzulassen. Also ich habe, glaube ich, einen ganz guten Weg, irgendwie das mittlerweile einfach so ein bisschen zu sagen, ja, ich mache das und ich mache das so und so verdiene ich mein Geld und das ist auch okay. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr mich natürlich fragen, aber wir müssen jetzt nicht in Vergleiche mit anderen Leuten gehen irgendwie und jeder hat irgendwie seine Daseinsberechtigung auf Social Media und so. Es kommen ja letztendlich auch immer dieselben Fragen, wenn man mal ganz ehrlich ist. Es ist jetzt nie so mega überraschend. Ja.
Ja, das stimmt.
Manchmal hat mein Freund auch gesagt, dass ich mehr verdiene als er und nicht ich. Das ist dann manchmal kommt es auch besser an. Als wenn er das sagt.
Ja.
Ich sage, also immerhin verdiene ich mehr als er.
Warum kam das auf? Haben die gefragt, kann man damit Geld verdienen?
Ja, natürlich. Also vor allem, die Frage kam natürlich von einem Mann. Es würde mich ja schon mal interessieren, ne, was sind das so für Preise, die man da so bekommt? Ich habe damit kein Problem, darüber zu reden.
Redest du darüber tatsächlich drüber?
Ja. Weiß, warum nicht? Es gibt ja keinen, es ist ja nicht. Ich glaube, dass es für Leute echt schwierig ist, das als Job anzusehen, wenn sie keine Ahnung haben, um welche Summen wir da sprechen. Ja. Also ich glaube, dass gerade Männer häufig das Thema haben, so dieses kleine Hobby, was sie da macht und eigentlich muss ihr Freund sie dann aushalten und sie macht aber ein bisschen lustige Sachen im Internet und verdient damit dann 500 Euro im Monat oder so. Ich glaube, das ist die Vorstellung. Und manchmal mag ich das ganz gerne, die Leute so ein bisschen zu schocken und aus ihrer Reserve zu locken.
Ich weiß total, was du meinst. Ich habe tatsächlich vor allem so bei Business-Felixes oder keine Ahnung, bei irgendwelchen Typen, du weißt, wie ich meine, bei solchen Typen oder wo ich das Gefühl habe, Männer, die sich selber als in einer sehr krassen Machtposition wahrnehmen oder so. Bei diesen Männern habe ich tatsächlich öfter mal das Bedürfnis, denen zu sagen, wie viel Geld ich verdiene.
Ja, und ich mache das dann einfach.
Vielleicht sollte, aber das kann ich ihnen ja nicht einfach so auf die Nase binden. Auch übrigens, ich habe gerade meine Einkommensteuererklärung zurückbekommen. Willst du mal hören?
Du kannst dir das auf ein T-Shirt drucken. Es ist doch total egal. Das ist irgendwie überhaupt kein Thema. Weiß ich nicht.
Ja, einfach nur so. Letztens, oh Gott, war das in Hildesheim oder Münster? Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, auch bei einer Lesung, da war ich dann im Hotel am nächsten Tag und habe noch einen Kaffee getrunken. Und hinter mir, also es war wirklich wie aus dem Bilderbuch, dieses Gespräch, was ich gehört habe. Es war ein Typ, der ein Business-Felix war. Und einfach die ganze Zeit irgendwas von seinem Marketing, von seinem Startup. Und dann machen wir Influencer-Marketing. Und das ist dann so. Und von Zahlen. Und hier kommt so und so viel bei rum. Also wirklich wie du es dir im Klischee vorstellst. Und da dachte ich auch die ganze Zeit, der kannte mich ja nicht und was habe ich davon? Das ist auch irgendwie so doof, aber aus irgendeinem Grund hätte ich mich gern umgedreht und gesagt, ja, das klingt alles ganz interessant, aber was steckt denn da wirklich dahinter? Wie verdienst du denn wirklich im Monat?
Ja.
Weil ich würde bei solchen Leuten, die halt so viel labern und so so nach außen kehren alles. Nicht, dass ich finde, dass der Wert eines Menschen sich an seinem Gehalt festmacht, um Gottes Willen. Aber jemand, der das so krass sich so darstellt und dieses Bedürfnis hat und der eigentlich wirkt, als ob er 15.000 im Monat verdient, so jemand würde ich gerne mal fragen, was davon ist jetzt eigentlich was Konkretes und wie viel verdienst du jetzt eigentlich wirklich mit diesem ganzen Schnickschnack, von dem du hier redest. Einfach mal, um das zu entlarven. Also, weißt du, was ich meine? Diese leeren Phrasen und dieses, ich habe jetzt hier mal eine PowerPoint-Präsentation und Potenzial und keine Ahnung was.
Ich muss auch sagen, das ist bei mir nicht durch die Selbstständigkeit gekommen, sondern ich hatte das schon immer in mir, dieses, ich habe ja in meinem letzten Job auch viel Geld verdient. Da war das mir auch schon immer ein sehr großes Anliegen, dass Männern zu erzählen, tatsächlich. Also das habe ich wirklich jedem, der es nicht wissen wollte, gesagt. Weil das aber auch was ist, nicht, dass ich mich darüber definiere, aber es geht mir einfach darum, dass wenn ich manchmal das Gefühl habe, ich werde so abgewertet, weil ich eine Frau bin, dann habe ich das Gefühl, ich habe so ein kleines Ass im Ärmel, um denen zu sagen, ich habe leider dickere Eier als du. Tut mir leid, Thomas.
Aber das, ich weiß genau, was du meinst, aber ich finde, das ist so zweischneidig, weil einerseits möchte ich diese Spielregeln ja gar nicht mitspielen und ich finde dieses System beschissen, dass Menschen irgendwie nach ihrem Geld bemessen werden und ich finde das alles scheiße. Aber man kann ja nicht immer sagen, ich nehme mich komplett raus und es ist mir alles egal und ich spiele dieses Spiel nicht mit. Wie soll ich das ausdrücken? Und dann einfach sagen, das ist so, wie wenn ich im Fitnessstudio mich darüber freue, dass ich mehr drücke als ein Mann. An und für sich finde ich es scheißegal, wie viel jemand Bank drückt. Mhm. Aber dadurch, dass Männer einem ständig unter die Nase reiben, wie stark sie sind und wie toll sie sind und dass sie so viel besser sind, gibt es mir dann schon ein gutes Gefühl, besser als die zu sein. Auch wenn ich von Anfang an eigentlich nicht diejenige war, die gesagt hat, es ist das Wichtigste auf der Welt, was man Bank drückt und der Wert von hängt davon ab. Aber wenn jemand mir das die ganze Zeit vermittelt, dann will ich dem das auch irgendwie unter die Nase reiben.
Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit diesem Gerechtigkeitsempfinden zusammen. Ich will ja auch immer, dass Leute wissen, dass sie sich scheiße verhalten. Ich will ja auch im Straßenverkehr eigentlich dauernd hupen, damit Leute endlich mal merken, dass sie nicht auf der Straße in der Mitte Fahrrad fahren können mit ihrem Rennrad mit 5 km/h, sondern dass sie halt gefälligst auf dem Fahrradweg, der 1 Meter daneben ist, fahren sollen. Ich habe ständig das Bedürfnis, Leuten aufs Butterbrot zu schmieren, dass sie sich scheiße verhalten, damit sie das gefälligst auch wissen. Und ich habe das Gefühl, das ist so der einzige Hebel, den ich dann halt habe in dem Moment. Weil wenn ich sage, ich beteilige mich daran nicht und dann aber Thomas und Ingo da sitzen und sagen, Frauen mit ihren komischen, peinlichen Hobbys und man dann da sitzt und sagt, ach, das juckt mich alles nicht und ich beteilige mich daran gar nicht. Ey, ich wäre gerne so. Ich wäre gerne so in mir ruhend, dass ich sagen könnte, du, ich weiß ja, was ich verdiene oder ich weiß ja, was ich Bank drücke oder ich weiß ja, dass ich ein wertvoller Mensch bin. So, ja, weiß ich auch. Aber ich will, dass Thomas und Ingo das auch wissen.
Ja.
Ja. Aber dann bist du hysterisch.
Das Schlimme ist halt, das sind nicht die Sachen, die mich beeindrucken. Eigentlich möchte ich solchen Männern gern sagen, ich bin übrigens Veganerin. Das ist das, was mich wirklich ausmacht, aber...
Und damit beeindruckst du die dann wirklich
damit
gar nicht.
Damit beeindrucke ich die nun wirklich nicht.
Dann sagen die, ja, ist mal ein gutes Steak, dann kannst du auch mehr Bank drücken, Frau.
Das meine ich halt mit, die Spielregeln sind ja nun mal leider festgelegt worden. Weißt du? Ja. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich entziehe mich dem. Naja, wo sind wir jetzt eigentlich Ich habe ein bisschen Angst, unsympathisch in der Folge rüberzukommen.
Ja?
Ja, weiß auch nicht.
Nee.
Aber ich bin ja sowieso so paranoid und denke sowieso mal, alles, was ich sage, ist schlimm, deswegen.
Ich muss echt sagen, ich bin diese Woche, ich finde das eigentlich irgendwie ganz schön, dass wir die Folgen so im Moment so einfach so die letzte Woche besprechen, weil ich bin richtig auf Krawall gebürstet im Moment.
Krass.
Ich glaube, das liegt an dieser Fingernachricht und irgendwie so alles, was so passiert, weiß ich nicht. Irgendwie löst das in mir aus, dass ich so denke, nee.
Jetzt erst recht.
Jetzt raste ich immer richtig aus im Podcast. Ja. Ja, ich hoffe, dass keiner von den Leuten, die auf dieser Veranstaltung waren, auf diesem Geburtstag waren, das hier hören. Aber schöne Grüße an euch. Keine Ahnung.
Ja, wir hoffen mal. So wie wir immer hoffen, dass die Leute, die wir erwähnen, nicht hören, was wir hier sagen.
Gibt es noch irgendwas, was in deiner letzten Woche passiert ist, was du erwähnenswert findest?
In meiner letzten Woche? Nee, eigentlich nicht. Also bei mir läuft jetzt, also klar, Quedlinburg war, habe ich ja jetzt schon erzählt, aber bei mir läuft jetzt alles schon sehr stark auf diesen Wettkampf hinaus, den ich habe. Der ist jetzt sehr krass im Fokus bei mir. Und in 2 Wochen habe ich, glaube ich, Geburtstag. Da sind wir in Hamburg. Das wird sehr schön, aber das erzähle ich dann.
Okay.
Und bei dir? Noch irgendwas Erwähnenswertes?
Das, was jetzt gerade so ein bisschen läuft, ist ganz cool. Wir haben ja auch in den letzten Folgen immer mal wieder drüber geredet, so 2025, mehr soziale Kontakte und so. Und es hat sich jetzt in der letzten Woche ein bisschen was ergeben. Ich habe einen neuen Stricktreff gefunden. Mega cool.
Cool.
Ich habe mein Chor geht los im Februar. Da erzähle ich dann aber was zu. Ich habe ja gesagt, ich habe mich in einem Frauenchor angemeldet. Finde ich mega cool. Und ich habe jetzt für März 2 Töpferkurse gebucht für fortgeschrittene Töpfermäuse. Und irgendwie denke ich jetzt schon so, uff, ganz schöner Freizeitstress, aber irgendwie denke ich auch, who is she?
Ja. So ein uraltes Hobby, ne? In deiner ersten Doku warst du doch mal mit einer Töpferscheibe zu sehen. Jetzt kommt das wieder.
Ja, cool. Ich hatte bei derselben Frau schon mal einen Töpferkurs und die hat mich angeschrieben, weil sie jetzt fortgeschrittenen Kurse anbietet. Und sie so, hey, ich habe einen fortgeschrittenen Kurs, willst du da mitmachen? Und ich so, ja, eigentlich ganz cool. Und dann dachte ich, okay, wann habe ich meinen letzten Töpferkurs gemacht? Und habe geguckt, und das ist einfach 2 Jahre her. Aber ich mache jetzt einfach einen fortgeschrittenen Töpferkurs. Und das ist irgendwie, das ist halt cool, weil das alles Sachen sind, zu denen ich alleine hingehe. Und weil das alles Sachen sind, für die ich hart aus meiner Komfortzone gehen muss. Weil zum Beispiel der Stricktreff, das ist schon eine bestehende Gruppe, die ich gefunden habe. Das ist nichts irgendwie neu gegründetes, sondern die kennen sich und ich gehe dann da quasi mit rein und sowas. Aber das, ja, ich habe halt das Gefühl, dieses aus diesen ganzen 1000 Hobbys, die ich habe, einfach mal zwischendurch auch mal mit Menschen zu, so ein Töpferkurs ist ja jetzt nichts, wo man sich auf ein halbes Jahr oder Jahr verpflichtet oder so, sondern du gehst da halt einfach 2-3 Mal hin und dann, also es ist so ein Intensivwochenende, dann trifft man da Leute und vielleicht ist das cool und dann geht man da öfter hin oder halt nicht. Oder auch zum Chor. Ich gehe da jetzt halt mal hin im Februar und wenn das cool ist, dann gehe ich da öfter hin und wenn ich es kacke finde, dann muss ich da halt nie wieder hingehen. Ich glaube, es geht eher so ein bisschen darum, dass diese ganzen Hirnfürze, die ich so habe, halt auch mal dazu führen, dass ich mal Leute treffe, die vielleicht auch ähnlich ticken, so. Weißt du?
Weil ja, sehr cool.
Ich mache das ja mein Leben lang schon nur mit mir selber aus. Dieses ganze, oh, ich würde voll gern im Chor singen und ich würde voll gern dies machen und ich würde voll gern das machen. Aber das sind halt alles immer alleine Sachen.
Ja, im Chor singen kann man schwer alleine.
Ja, das stimmt. Aber töpfern kann man alleine und stricken kann man alleine. Und man kann wirklich viele Dinge, die ich machen will, alleine machen. Und deswegen fühlt sich das gerade richtig gut an.
Ja, sehr cool. Ich bin richtig gespannt, was du berichtest. Kannst du in der nächsten Folge schon was erzählen davon?
Nein. Weil wir haben ja erst quasi Mitte Januar noch.
Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, was du gerade gesagt hast, wann es losgeht.
Anfang Februar.
Ach so, okay.
Also wir haben jetzt, müssen jetzt, glaube ich, noch 2 oder 3 Folgen abwarten, bis ich dann was erzählen kann, wie das läuft. Okay. Aber Stricktreff kann ich vielleicht sogar schon erzählen. Und ja, aufregend.
Bin gespannt.
Ich auch.
Cool.
Das war's, schön. Mehr habe ich nicht zu erzählen.
Ja, ich glaube, wir können jetzt auch mal Schluss machen für heute. Ja, ihr könnt uns natürlich immer gern Feedback geben zu unseren Folgen. Ihr könnt uns schreiben bei Instagram, with Graham. Warte mal, neurodivergenz.podcast ist unser Instagram-Kanal. Lisa heißt dort @theunknownbrain. Ich bin Charlottchen. Und was kann man noch machen? Ihr könnt uns bewerten mit 5 Sternen bei Spotify. Und ich glaube, ihr könnt uns auch Sterne bei Apple geben. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, Apple ist nicht so relevant, oder? Ich habe das Gefühl, Spotify ist immer so place to go.
Aber was ich jetzt gesehen habe, voll viele Podcaster, ich weiß nicht, ob wir das auch haben. Man kann Kommentare schreiben zu Folgen bei Spotify. Hast du das schon mal gesehen?
Ja, das habe ich auch gesehen. Kann man das auch, glaube ich, sowas wie eine Umfrage oder sowas machen. Ich weiß, wir müssten diese Funktion eigentlich auch haben, aber ich weiß nicht, ob man das selber freischaltet. Also,
wir informieren uns mal und wenn ihr ganz feste guckt, könnt ihr das vielleicht finden und dann könnt ihr uns vielleicht sogar den allerersten Kommentar auf Spotify verfassen.
Ja.
Das finde ich cool.
Das finde ich auch schön. Bitte was Nettes. Falls man es nicht löschen kann oder so, wäre es schön, wenn es was Nettes ist.
Und kommentiert bitte nicht unser Aussehen. Danke.
Ja. Aber sagt auch nichts zu Lisas Händen. Das wollen wir wirklich nicht wissen.
Nein.
Genau. Sonst, ihr könnt uns unterstützen bei Steady Roncius mit einem Abo. 4 oder 6 Euro. Da freuen wir uns sehr drüber. Vielleicht kurz als Erklärung. Also Steady ist natürlich für die Leute, die sich die Zusatzfolgen anhören wollen, sehr, sehr cool. Aber weil jetzt auch schon öfter der Kommentar kam, also dass schon länger keine Steady-Folge mehr kam, weiß ich auch. Die Idee ist auch, dass dieser Podcast hier insgesamt finanziert wird. Also als ihr darüber euch Gedanken macht, so irgendwie, naja, okay, ich kenne ja die Zusatzfolgen schon, soll ich jetzt das Abo behalten oder nicht? Dann wäre es schon sehr, 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 sehr schön, wenn ihr das machen würdet. Weil, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einfach diesen Podcast, den normalen Podcast auch supportet. Und dann ein Abo abschließt oder euch dazu entscheidet, das Abo zu behalten. Genau, das wollte ich, das war meine, sagt man, 2 Cents zu dem Thema.
Ja, aber es gibt auch schon einen neuen Termin, an dem wir Zusatzfolgen aufnehmen wollen und werden. Und das heißt, also es, wir planen halt immer Steady-Content zu machen, aber ihr wisst halt auch einfach, wie es ist. Manchmal kommt das Leben dazwischen, manchmal kommt sehr viel Leben dazwischen und manchmal hat man auch einfach keine Themen oder wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten halt nicht, dass das jetzt in Druck oder Stress oder totalen Burnout ausartet, weil das einfach genau das nicht ist, was wir uns dabei gedacht haben. Aber natürlich wollen wir weiter Zusatzfolgen machen und es werden auch wieder Zusatzfolgen kommen. Das heißt, freut euch drauf.
Ja. Schön. Gut. Ach so, Sterne, habe ich schon gesagt. Ne?
Hast du schon gesagt.
Habe ich schon gesagt. Dann nur noch der Hinweis, Lisa und ich haben beide ein Buch geschrieben. Yay, es geht um Neurodivergenz. Lisa schreibt über ADHS. Ich schreibe, Hundi. Ich schreibe.
Der ist heute so clownig.
Dieser Bildschirm, wo ich einfach gerade nur eine Nase gerade reinging. Mega süß. Das Buch heißt Hirngespinste von Lisa. Haben wir das schon mal gesagt, dass das auch ein Titel war, mit dem wir gespielt hatten, diesen Podcast so zu nennen? Finde ich eigentlich
ganz
süß.
Boah, weiß ich gar nicht. Das ist aber, ich habe halt so eine Never-Ending-Ideenliste und natürlich gucke ich da als erstes drauf, wenn ich meinem Buch einen Titel geben muss.
Ja. Genau, und mein Buch heißt Nicht falsch, nur neurodivergent. Und da geht es um meine ADHS und vor den Diagnosen, nach den Diagnosen. Beide sind biografische Sachbücher und wenn ihr euch für das Thema interessiert, dann sind die auf jeden Fall was für euch.
Mhm.
Ja.
Ich musste gerade dran denken, dass du absolut nichts mit Hirn wolltest. Und ich wollte unbedingt einen Podcast-Titel mit Hirn und du aber überhaupt nicht. Und da war ich so, oh mein Gott, wie sollen wir uns jemals auf was einigen? Aber wir sind bei Neurodivergenz gelandet und ich bin damit auch immer noch zufrieden.
Mhm. Ja, ich glaube, ich mag das Wort Hirn nicht so gern. Ich finde das Wort Hirn irgendwie eklig.
Das hast du damals auch schon gesagt.
Ja. Also Gehirn, okay, aber einfach nur Hirn.
Hirn. Okay.
Na gut, dann machen wir jetzt mal schnell Schluss.
Ja.
Bis dann.
Tschüss.